Mike mit an.
Hallo zusammen, kurz vor dem Wochenende eine neue Folge Mike mit AI. Und in der letzten Woche habe ich ja etwas großspurig vor dem Spiel gegen St. Pauli gegen Schalke gefragt, ob eigentlich wenigstens die AI oder die künstliche Intelligenz Schalke noch vor dem Absturz retten kann. Nach dem Spiel wusste ich dann, Schalke kann sich auch selber retten, aber die Gefahr ist natürlich trotzdem nicht gebannt. Und trotzdem und vor allen Dingen zudem kam in der Recherche einiges Interessantes zum Vorschein. Und das möchte ich natürlich heute hier mit euch teilen. Wir schauen dazu wiederum auf das Meisterbarometer und schauen mal, wer steigt ab, wer steigt auf, wer wird deutscher Meister, qualifiziert sich für die Champions League, wie hat sich das Ganze möglicherweise verändert. Ich habe einen Kader errechnen lassen, DFB-Kader für die Nationalmannschaftsspiele von Deutschland gegen Frankreich und gegen die Niederlande, also nehme Julian Nagelsmann quasi die Arbeit ein bisschen ab und wir haben noch ein paar Dateninsights für das kommende Bundesliga-Wochenende. Jetzt aber kümmern wir uns erstmal um Schalke und begrüßen einen Mann, der sich wirklich mit Schalke auskennt. Er ist nämlich der blau-weiße Mann für die WAZ, für die Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Herzlich willkommen bei Mike mit AI, Robin Haag.
Hallo, ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Sehr gerne, schön, dass du da bist. Vielleicht mal vorab, wie lange bist du jetzt schon unterwegs? Wie lange begleitest du Schalke als Reporter?
Gute Frage. Also jetzt für die WAZ in 100% Schalke sind es jetzt ziemlich genau 2 Jahre, aber davor für diverse Portale. Ich habe für Spox, für Goal online gearbeitet. Da auch schon, weiß ich nicht, seit 7, 8 Jahren immer mal wieder. Also so einiges hat man da schon erlebt.
Also man kann also sagen, du kennst dich bei Schalke total aus, du weißt um alles, du siehst die Stärken, die Schwächen, du kannst dich erinnern, was möglicherweise in der Vergangenheit schiefgelaufen ist und so weiter und so fort.
Ziemlich sicher, ja. Leider, muss man immer sagen, ne? Bei dem allen, was passiert ist.
Bei mir ist es nämlich komplett anders und ich würde wahnsinnig gerne mal ein Experiment mit dir machen. Ich weiß gar nichts über Schalke, außer dass ich sie in dieser Saison 3-mal gegen St. Pauli habe spielen gesehen. Aber ansonsten weiß ich nichts. Ich kenne keine Spieler, kein System, weiß nichts über Stärken und Schwächen. Alles, was ich über Schalke weiß, habe ich eben aus der Datenbank und das Ganze wurde dann mit Hilfe von AI berechnet. Und ich würde jetzt mal schauen und mich würde es wahnsinnig interessieren, ob ich eigentlich mit dem Wissen in der Lage bin, ein vernünftiges Fachgespräch mit dir führen zu können und du am Ende nicht sagst, um Gottes Willen, was ist das für ein Idiot, wo bin ich denn hier gelandet?
Ich bin sehr gespannt. Manchmal denkt man ja, es hilft nicht so viel über Schalke zu wissen, weil manchmal weiß man noch zu viel und denkt, wie kann das alles sein?
Ja, wie kann das alles sein? Ich habe es errechnen lassen und fange jetzt einfach mal an. Ich tue jetzt mal so, als wüsste ich alles über Schalke. Los geht's. Sag mal, Karel Geretz als Trainer ist eine echt gute Wahl, oder? Der holt ja aus der Mannschaft echt mehr raus, als in ihr steckt. Anders als Thomas Reis damals.
Ja, das ist schon die erste steile These, die du da aufstellst, ne? Also ich denke schon, dass Karel Geretz generell jetzt kein schlechter Trainer ist, sogar ich halte für einen guten Trainer, hat ja auch in Belgien gute Erfahrungen gesammelt, war da sehr erfolgreich. Trotzdem glaube ich nicht, dass er das Maximum aus dem Kader rausholt. Aktuell wird der Kader ja manchmal schlechter gemacht, als er ist, finde ich. Viel gemeckert im Sommer, wurde besser gemacht, als er war. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Also es ist schon eine Mannschaft, die nicht absteigen sollte mit dem Kader auf keinen Fall, aber das ist doch lange kein Aufstiegsaspirant und da geht noch mehr als Platz 14 sind es, glaube ich. Also da sollte Karel Geretz noch mehr rausholen können als aus diesem Platz 14 Abstiegskandidat. Da ist mehr drin.
Witzigerweise, also ich bin natürlich auch zu dem Schluss gekommen, dass es überhaupt kein Wiederaufstiegskader ist, den sich Schalke da zusammengebastelt hat. Laut unseren Daten, witzigerweise, steht Schalke eigentlich ziemlich genau da, wo der Kader eben gemessen an seiner Stärke der Liga auch hingehört. Nämlich irgendwo so 14, 13, so das ist eigentlich Schalkes Platz, gemessen an den anderen Mannschaften.
Ja, vielleicht spielen schon die schlechten Leistungen der bisherigen aktuellen Saison rein in die KI-Daten. Weil im Sommer hatte man ja schon gedacht, ne, also Schalke hat sich ja auf den ersten Blick, dachte man, ordentlich verstärkt. Mit Leuten wie Schallenberg, Seguin, denen viel zugetraut wurde. Timo Baumgartel, der immerhin auch, glaube ich, 119 Bundesliga-Spiele hat für Stuttgart etc. Da dachte man schon, mit der Mannschaft sollte ein bisschen was gehen im oberen Drittel. Jetzt ist halt das Gegenteil der Fall und ja, ich denke, Platz 14 oder was auch immer 13 laut KI ist meiner Meinung nach ein bisschen zu schlecht für diesen Kader. Da muss mehr sein.
Aber ich sag dir, wo das große Problem bei Schalke liegt. Das ist nämlich das Mittelfeld und das reicht vorne und hinten nicht aus.
Ja, das ist in dieser Saison leider oft wahr gewesen. Es fehlt halt da so eine gewisse Spielidee, wie du ja, wie die KI vielleicht nicht errechnen kann. Ne? Also da wurden wirklich in Ron Schallenberg, glaube ich, für 2 Millionen Euro im Sommer vom SC Paderborn jemand verpflichtet, der absolute Anführer sein sollte. Da hieß es, er könnte Kapitän werden, er soll das Gesicht von Schalke werden. Aber er hat halt in den ersten Monaten wirklich schlecht gespielt. Er wurde in der Rückrunde ein bisschen besser. Letzte Woche gegen St. Pauli hat er als Innenverteidiger gespielt, obwohl er eigentlich Säcker ist, da sein bislang bestes Spiel für Schalke gemacht. Aber auch andere Leute. Paul Seguin, früher Union Berlin und Greuther Fürth, da eigentlich auch eine ganz gute Zeit jeweils gehabt. Ja, funktioniert auch wirklich gar nicht auf Schalke, muss man sagen. Also er kann, ist generell ein guter Kicker, aber er, menschlich hat er ein Problem gehabt, hier reinzukommen, auch weil er, glaube ich, ein paar private Probleme hatte, sich im Ruhrgebiet nicht so wohl gefühlt hat. Und diese, das sollte so ein bisschen dieses Schlüsselduo sein in Richtung Aufstieg. Und das war es halt absolut nicht. Deshalb sind die Mittelfeldprobleme tatsächlich gar nicht so falsch.
Und man sieht es ja auch an den Ergebnissen. Die Abwehrspieler haben die meisten Scorerpunkte. Niemand aus dem Mittelfeld ist da in der Top-Geschichte vertreten. Am schlimmsten ist es übrigens im zentralen Mittelfeld. Das bewerten wir ehrlicherweise als nur bedingt zweitligatauglich.
Ja, auch das ist eine gewagte These. Zentrales Mittelfeld habe ich ja gerade schon mit Seguin und Schallenberg angedeutet. Aber tatsächlich fehlende Torgefahr aus dem Mittelfeld ist ein großes Thema. Jetzt hat am vergangenen Wochenende zwar Yusuf Kabadayi 2 Tore geschossen, aber das ist schon eher die Ausnahme. Man hat ja eigentlich gedacht, Leute wie Dominik Drexler sollte eine Säule der Mannschaft sein, hat auch in der vergangenen Bundesliga-Saison ja gezeigt, dass er scoren kann. Der spielt gar keine Rolle. Ja, und aus dem Mittelfeld kommt zu wenig. Aber natürlich auch aus dem Angriff. Also ich denke, Simon Terodde als Stürmer, da hätte man auch gedacht, er schießt mehr als 3 Tore nach 24 Spieltagen.
Übrigens im offensiven Mittelfeld eher schlecht, vielleicht sogar noch ein bisschen schlechter als im zentralen Mittelfeld, um das mal mit Zahlen auch zu vergleichen. Der Liga-Durchschnitt liegt, der ein oder andere Hörer kennt ja den Player-Score schon, der Liga-Durchschnitt liegt, was den offensive bzw. den angreifenden Mittelfeldspieler angeht, bei 2.704 Punkten. Schalke bei 1.692, das ist also nur 63% vom Liga-Durchschnitt. Und beim zentralen Mittelfeld sind es 2.382, da liegt Schalke bei 1.990, also nur 84% davon. Schlecht sind sie übrigens auch auf den Außenpositionen besetzt. Mit 2.796 ist da der Liga-Durchschnitt. Schalke liegt bei 1.854, entspricht also nur 66% von dem, was die Liga aufzuwerten hat.
Ja, was soll man dazu sagen? Außenposition Mittelfeld war das letzte jetzt, oder?
Ja.
Ja, auch da kommt wenig, das stimmt. Man hat zwar Tempo teilweise mit Leuten wie Brian Lassme oder so, aber Tempo reicht nicht. Gerade Brian Lassme, ich glaube, er zählt zu den schnellsten Spielern der zweiten Liga. Läuft über 36 km/h in der Spitze. Aber ja, man hat das Gefühl, er hat so ein bisschen eine Lederallergie, wie es Thomas Reis mal ausgedrückt hatte. Der wurde dann belächelt. Aber ja, ich glaube, auch mit diesem Spruch hat Thomas Reis Brian Lassme keinen Gefallen getan. Direkt nach dem zweiten Testspiel der Vorbereitung. Da war der Stempel einmal drauf, aber er konnte ihn auch nie ablegen. Also er läuft den Gegner davon, aber sobald er den Ball kontrollieren muss, wird es manchmal eher Kreisliga statt Champions League.
Du hast jetzt ein paar Mal gesagt, die Kader, also ich habe mir jetzt als Frage aufgestellt, was haben die Kaderplaner da nur gemacht? Du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass du eigentlich den Kader ganz gut zusammengestellt gefühlt hast. Nichtsdestotrotz haben wir ja auch insbesondere in der sportlichen Leitung ein paar Abgänge in diesem Jahr bei Schalke gesehen. Die macht man schon hart dafür verantwortlich, oder?
Ja, auf Schalke ist es immer so, es werden oft Sündenböcke gesucht und der eine, der gerade weg ist, der ist immer schuld an allem. Also Peter Knebel war jetzt natürlich schuld an vielen, wenn man sich so umgehört hat, also Hintergrundgespräche. Jetzt André Hechelmann, ja ganz aktuell, gestern gab es da die Trennung mit dem ehemaligen Sportdirektor. Auch er, jetzt hat man natürlich auch ein paar schlechte Sachen über ihn. Das ist mir natürlich alles ein bisschen zu einfach. Also ist erstmal generell ja sehr schwierig, mit diesem Mini-Budget auf Schalke einen vernünftigen Kader zusammenzustellen. Da wurden einige Fehler gemacht, aber ja, ich weiß immer nicht, ob sie handelnde Personen alle wirklich immer schuld sind.
Man kann ja jetzt sowieso nur noch versuchen, die Saison einigermaßen zu Ende zu spielen. Da würde ich empfehlen, am besten 5-3-2 oder 5-4-1.
Würde ich nicht sagen. Ich habe aus der Mannschaft gehört, dass sie sich mit Fünferkette nicht wohlfühlen. Da gab es auch ein paar Gespräche und das, ja, es wurde teilweise auch eingefordert, das ist, und diese Systemfrage ist eh sehr schwierig. Als unter Thomas Reis mit Fünferkette gespielt wurde, heißt es, warum spiele ich mal Viererkette? Und dann wurde Fünferkette gespielt, dann wurde es gewechselt, da gab es immer hin und her, das war hanebüchen. Zuletzt hat die Viererkette aber gut funktioniert, muss man schon sagen. Gegen St. Pauli hat Schalke mit der Viererkette gespielt und es war gut. Gut getan hat der Mannschaft einfach, dass ganz unabhängig von Formationen, dass jeder einen klaren Plan hat, habe ich das Gefühl gehabt. Gegen St. Pauli wurde dieses, ja, eine Art Steinzeitfußball gespielt, Mann gegen Mann verteidigen über den ganzen Platz, hinterherrennen, selbst bis aufs Klo, wie man so schön sagt. Aber da wusste wenigstens jeder Spieler, was er machen soll. Sonst waren halt Abstimmungen zwischen den Mannschaftsteilen riesige Problemfelder. Und das konnte so ein bisschen behoben werden, weil jeder seinen ganz klaren Job hatte. Und deshalb ist diese Grundformation vielleicht gar nicht so wichtig, wie es manchmal dargestellt wird.
Man muss auch dazu sagen, dieses, es ist so ein bisschen anders als oder diese Formation wird ein bisschen anders berechnet, als sie möglicherweise von einem Trainer aufgestellt wird. Weil 5-3-2 und 5-4-1 meint eigentlich die, also da geht es eher nach Besetzung von Räumen oder nach bestimmten Positionen auf dem Spielfeld, als dann tatsächlich an die Überlegung mit den Schienenspielern, mit Hochschieben und so weiter und so fort. Also das, was ein 5-3-2, ein 5-4-1 auf jeden Fall aussagt, ist kompakt stehen, sehr defensiv stehen, sehr eng stehen und möglichst eben die Räume für die dann angreifende Mannschaft halt hart zustellen. Und das ist ja so ein bisschen das, auch wenn du gerade gesagt hast, Viererkette, aber Räume hart zustellen ist ja das, was Schalke auch gegen den FC St. Pauli gemacht hat.
Ja, auf jeden Fall. Da muss ich dir recht geben. Wenn das die KI gesagt hat, war das ein guter Punkt der KI. Ja, generell, wenn man das Spielermaterial von Schalke sieht, du hast mit Thomas Ovejan einen linken Verteidiger, linken Flügelspieler, der ja schon mit seinen Qualitäten und Unterschiedsspieler in der zweiten Liga sein kann. Also sein linker Fuß, seine Standards, seine Flanken sind sehr gut und da passt dann auch dieses 3-5-2 oder was, oder 5 irgendwas mit 5er-Kette, ist ja egal, ob 3er oder 5er-Kette, das passt zu seinem Spiel, weil er defensiv vielleicht ein paar Schwächen hat, aber offensiv mit seinem linken Fuß eine Waffe sein kann. Auf dem rechten Flügel gab es da aber dann in der Hinrunde riesige Probleme, weil da gab es Cedric Brunner als einzigen wirklichen Rechtsverteidiger, der die Schiene aber nicht richtig spielen konnte, weil er sehr, sehr defensiv von seiner Spielanlage ist. Jetzt gibt es aber seit vergangener Woche Brandon Soppy, wie aus Bergamo, der es überraschenderweise sehr gut gemacht hat. Also alle hatten Sportdirektor Marc Wilmot schon hart kritisiert diesen Transfer, weil er wurde als Soforthilfe angekündigt und war dann aber nicht fit. Also erst St. Pauli-Spiel am 1. März war es, glaube ich, konnte er erstmals in der Startelf stehen und von dem Winterneuzugang ein halbes Jahr ausgeliehen, erwartet man ja eigentlich, dass er sofort helfen kann, weil sonst braucht man den Jungen gar nicht ausleihen. Aber das hat besser funktioniert und das würde auch vielleicht für ein System mit 3er-5er-Kette sprechen, dass man jetzt halt zwei Wingbacks, wie man manchmal sagt, hat, die diese Position ausfüllen könnten. Hinrunde war es aber oft nicht so.
So, pass auf, und jetzt kommt's. Also ich meine, am Samstag geht's ja gegen Paderborn, wichtiges Spiel, schwerer Gegner. Ich sag dir aber, dass, also 5-3-2 und ab dafür, und das hier ist die AI-errechnete Aufstellung. Und bin mal sehr gespannt, was du dazu jetzt sagst. Im Tor Marius Müller, das ist jetzt möglicherweise keine Überraschung. In der Verteidigung dann der von dir gerade angesprochene Thomas Ovejan, Derry Mürkin, Dominik Drexler, Tobias Mohr und Thomas Kallas.
Drexler in der Verteidigung?
Ja.
Das ist sehr mutig. Also ich glaube, Dominik Drexler wird unter Karel Geratz nicht mehr so viel spielen, weil menschlich passt er zwischen ihnen gar nicht. Diese menschlichen Aspekte, die lässt sich ja eh gerne mal außen vor, glaube ich.
Klar.
Aber wenn, dann würde ich Dominik Drexler eher auf der 10 sehen als hinten. Also da würde ich viel Geld drauf setzen, dass Dominik Drexler nicht als Verteidiger aufläuft.
Das Mittelfeld, dort wird gesehen Danny Latzer und Paul Seguin. Und dann haben wir noch den Angriff, wobei das so ein bisschen ineinander übergeht natürlich bei einem 5-3-2. Kenan Karaman, Brian Lasmir und Simon Terodde.
Ja, Mittelfeld, Danny Latzer natürlich. Ja, seine besten Tage sind irgendwo vorbei. Ich denke schon, dass er generell noch Qualitäten hat. Vor allem Ruhe am Ball, solides Passspiel. Aber ich glaube auch, sein Körper ist aktuell nicht in der Lage, so eine Startelf-Spiel durchzuziehen. Paul Seguin wird spielen, da wird KI recht haben. Und vorne, Lasme haben wir gerade schon angesprochen, ist sehr schnell, aber technisch sehr schwach. Terodde, ja, hat wahrscheinlich noch die KI gesehen, dass er sehr viele Tore geschossen hat. Ist er wieder wahrscheinlich weiter Tore schießen. Aber im Endeffekt ist er inzwischen leider ein Schatten seiner selbst. Auch wenn es eigentlich ein guter Typ ist und man ihm gönnen würde, dass er daran anknüpft. Aber er ist jetzt 36 und die Zeichen der Zeit nagen irgendwo an ihm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er noch lange Fußball spielt in dieser Form, weil das wird ja für ihn selber sehr frustrierend sein, nehme ich an. Er ist gewohnt, den Unterschied zu machen mit seinen Toren. Das schafft er nicht. Aber Kenan Karaman, haben wir noch gar nicht erwähnt, ist aktuell der beste Feldspieler von Schalke. Und ja, der wird auch sicher spielen und ist ein sehr, sehr wichtiger Spieler.
Kurzes Zwischenfazit. Wie mache ich mich eigentlich bislang? Also als jemand, der überhaupt gar keine Ahnung von Schalke hat?
Ich sag mal, stets bemüht.
Das ist ja böse. Übrigens kann ich dir sagen, Schalke holt noch 12 Punkte und wird am Ende 13. in der Tabelle.
Halte ich für einigermaßen realistisch.
Und wenn sie danach aufsteigen wollen, müssen sie natürlich massiv, wir haben gerade drüber gesprochen, ins Mittelfeld investieren. Ich weiß nicht, ob es dich interessiert, aber wir haben ja eben darüber geredet, was die ganzen Scores und so weiter angeht. Wenn Schalke investieren würde, also tatsächlich sehr, sehr viel im Mittelfeld ausgeben würde und sich einen starken Mittelfeldspieler, und da ist jetzt erstmal grundsätzlich egal, ob es ein Zehner ist, ob es ein Mobile Playmaker ist, ob es ein Raumdeuter ist oder was auch immer, wenn man so in diesem 3.500er, 3.750er Bereich, also quasi das Doppelte von dem, was Schalke im Moment aufbietet im Kader, macht es eine Veränderung in der Tordifferenz in der nächsten Saison von zwischen 5 und 7 Toren pro Schalke 04. Und wir alle wissen natürlich irgendwie, das können schon ordentlich mehr Punkte sein. Wenn man richtig investiert und in den 4000er Bereich geht, dann kommt man sogar an die 10 Punkte in der Tordifferenz plus zur heutigen Saison in die Richtung.
Was für eine Spielerkategorie wäre das denn dann, so ein 4000er Spieler? Wäre das dann in Kategorie Jamal Musiala oder wäre das ein einigermaßen realistischer Spieler?
Soll ich mal einen, pass auf, wir machen das jetzt hier mal Lifehack. Soll ich mal einen Spieler, lass mal einen Spieler ersetzen. Wo glaubst du, nächstes Jahr ist er nicht mehr da? Drexler?
Ja, Drexler auf keinen Fall. Also der hat noch Vertrag, aber er wird keine Rolle spielen. Er spielt aktuell schon keine Rolle. Und das heißt, für seine Position werden sie einen holen, sagen wir so.
So, jetzt ist Drexler witzigerweise in der gleichen Kategorie wie zum Beispiel auch Reece James oder Kieran Trippier. Also nur, um sich den Spieler mal vorzustellen. Das ist natürlich völlig unerreichbar, logischerweise für Schalke.
Vielleicht war Drexler auch ein schlechtes Beispiel, weil die KI hat ihn auch als Verteidiger gelistet, warum auch immer.
Ja, das ist witzigerweise, das liegt nicht zwingend daran, die KI liest die Positionen aus, nach denen Positionen, wo der Spieler wirklich Einfluss auf das Spiel hat. Also es kann durchaus sein, dass er in der Abwehr seine Stärken hat, weil er eben auch viel mit nach hinten spielt und dann zum Beispiel, also es gibt dann 3 verschiedene Positionen, die einem Spieler zugeteilt werden und es kann durchaus sein, dass dann eben eine defensive Position auch zu einem Spieler dazugehört, obwohl man ihn im Mittelfeld verortet, aber er da eben durchaus seine Stärken hat.
Okay, ja, Drexler ist halt, ne, ist gut darin, das Spiel zu beruhigen. Das ist ja irgendwie eher eine defensive Eigenschaft und er spielt auch gerne Quer- und Rückpässe und ja, vielleicht deshalb.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart, the 7-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Ich suche dir jetzt im 4000er-Bereich, suche ich dir jetzt Spieler und nenne dir... Es gibt bei Twente gibt's ein 20-jähriges Talent, heißt Juri Regier, hat, ich gehe mal drauf, einen Score von 4.363, also ist ziemlich genau die Position logischerweise oder die Range, von der wir gesprochen haben, um Schalke irgendwo zwischen 8 bis 10 Tore im nächsten Jahr mehr zu bringen. Financials Fair Market Value ist 1,75 und wäre übrigens auch eine gute Investition, weil sein neuer Fair Market Value, wenn er zu Schalke 04 wechseln würde, läge dann bei 7,4 Millionen Euro. Also
klingt auf den ersten Blick, ich kenne den Spieler nicht, nach einem Traumtransfer für Schalke 04.
Bitte weitergeben.
Wenn man bei Twente nämlich Stammspieler ist in der holländischen ersten Liga bei einem zionierten Club und du hast ja auf Schalke mit Marc Wilmots Belgier und Karel Gerrards Belgier schon so eine Benelux-Fraktion, die sich den im Raum sehr gut auskennen. Und die haben einen Scout, der in Belgien sehr aktiv ist und auch ganz gut ist. Die werden den Jungen bestimmt schon mal gesehen haben. Aber ja, ich kann mir gut vorstellen, dass er vielleicht mit dem Profil ein bisschen teuer ist, weil...
Ja, das wollte ich gerade ergänzen. Das ist das Einzige, was ich nicht errechnen kann, weil es gibt keine Daten darüber, wann sein Vertrag endet. Und es kann durchaus sein, dass er noch einen sehr, sehr langen Vertrag hat. Und dann würde es ihn natürlich unerschwinglich teuer machen. Mit dem Profil
jeweils. Ich muss auch sagen, es spricht nicht viel dafür, wenn man wirklich da eine gute Saison in Holland spielt, dann zu einem Zweitligisten zu wechseln.
Ich wollte euch ja nur helfen, euch Schalkern da draußen.
Ich wollte nur mal realistisch einordnen. Ja. Ich würde aber gerne geträumt auf Schalke. Man kann ja träumen.
Absolut. Aber ich habe es eben gesagt, Schalke holt noch 12 Punkte, wird am Ende 13. Man kann sich also quasi so langsam entspannen auf Schalke und sich dann vor allen Dingen auf die neue Saison konzentrieren.
Würden sie mitnehmen, glaube ich, auch diesen dreckigen Klassenerhalt. Auch wenn man es natürlich sich ganz lange ganz anders vorgestellt hat. Aber jetzt geht es nur noch darum, irgendwie zu überleben, weil dritte Liga, da muss man keiner KI hinzuziehen, wäre eine Vollkatastrophe für diesen Verein.
Und es gibt ja viele, die dann auch sagen, wenn es die dritte wird, dann wird es auch gleich automatisch die vierte.
Ja, das kann man so seriös nicht beurteilen. Wir haben natürlich viel da in die Richtung recherchiert, aber da hängen so viele Plangrößen dran und man weiß auch nicht genau, wie streng der DFB, der dann der Lizenz vergibt, wie der da mit so einem Riesenclub umgeht. Ganz, ganz schwierig, aber die Gefahr bestünde auf jeden Fall, ja.
So, wo wir jetzt schon ein bisschen über Auf- und Abstieg gesprochen haben, wollen wir doch mal schauen. Ich habe es schon gesagt, also Schalke wird in der zweiten Liga 13. Hast du einen Tipp, wer absteigt? Wen siehst du in der zweiten Liga als Absteiger, wen als Aufsteiger?
Absteiger an erster Stelle den VfL Osnabrück. Auch Hansa Rostock sehe ich schwach und ich denke, Braunschweig wird die Relegation spielen.
Perfekt. Perfekt, kann ich nur sagen. Genauso.
Aufsteiger würde ich sagen, St. Pauli steigt als Erster auf, der HSV als Zweiter und Holstein Kiel Relegation.
Ja, da ist die KI noch ein bisschen anderer Meinung, aber das ist ein so enges Rennen. Also wir reden von Punktgleichheit im Moment gerade nach dem letzten Rennen, nach dem letzten Spieltag. Irgendwo zwischen Punktgleichheit und 3 Punkte minus. Holstein Kiel an 2 und Hamburger Sportverein an 3. Das ist, wie man bei den Wahlen in Amerika sagen würde, too close to call. Aber irgendwo so zwischen, sag mal so, es wird eine norddeutsche Meisterschaft, St. Pauli als Erster. Und dann eben entweder Holstein Kiel und der HSV oder umgekehrt.
Ja, ich denke, der Steffen Baumgarte wird die KI so anbrüllen, dass sie auch noch dafür sorgt, dass das Ding sich irgendwie dreht.
Der Chuck Norris unter den Trainern. Selbst die KI hat Angst vor Steffen Baumgart. Kommen wir in die Bundesliga. Haben wir auch heute im Daily viel drüber gesprochen. Gibt es ein Abschlussrennen zwischen Mainz, Darmstadt und Köln oder Köln, Darmstadt und Mainz? Oder muss zum Beispiel Borussia Mönchengladbach auch noch mitzittern oder eben andere Vereine? Wie siehst du das?
Also ich denke, Rennen tut Darmstadt vielleicht nicht mehr so viel. Die werden vielleicht zu Ende kriechen. Obwohl natürlich gab es jetzt diese Klatsche und da eine Ansage vom Ultra-Capo. Sowas kann ja vielleicht was bewirken, aber ich glaube, die sind weg. Und ich glaube wirklich, dass auch Vereine wie Gladbach noch mal ein bisschen aufpassen müssen, weil ja, natürlich sind die ein paar Punkte weg, aber irgendwie der Trend der letzten Monate geht ja schon nach unten. Und ich finde, bei Mainz mit dem Bo Henriksen geht der Trend eher nach oben. Auch bei Köln geht der Trend leicht nach oben, das ist verbessert. Und die werden da noch ein paar Punkte holen. Und Gladbach muss zusehen, dass sie auch ein paar Punkte holen, damit es nicht ganz kribbelig wird die letzten Spieltage.
Und dann schauen wir nochmal nach oben. Bayer Leverkusen wird deutscher Meister mit 84 Punkten. Das hat sich nicht verändert. Bei den Bayern sind es 2 Punkte weniger geworden. Also jetzt 6 Punkte weniger auf Leverkusen am Ende der Saison mit 78 Punkten. Der VfB Stuttgart wird Dritter mit 70. RB Leipzig wird Vierter mit 65 Punkten. Und Borussia Dortmund wird Fünfter mit 59 Punkten.
Ja, ist jetzt hier in Essen. fast Dortmund-Revier, würde ich behaupten. Ich glaube, ich traue es dem BVB schon noch zu. Die sind auch inkonstant, klar, aber auch RB Leipzig spielt keine Granatensaison. Ich glaube, zwischen den beiden wird es ganz eng. Und ich habe schon das Gefühl, dass der BVB es irgendwie schaffen wird. Aber die KI kann auch recht haben, sage ich mal so.
Du traust dem ganzen Braten nicht so richtig, ne? Höre ich das da raus?
Ja, doch, ich sag mal, ich traue dem Dortmunder Braten nicht, aber ich traue der KI da schon so ein bisschen zu, weil, ja, die haben, ja, ich bin nicht überzeugt vom Borussia Dortmund in diesem.
So, und da müssen wir natürlich noch Julian Nagelsmann spielen. Vielleicht mal ganz vorab, Robin, wie bist du mit ihm zufrieden als Bundestrainer? Hast du das Gefühl, dass es der richtige Move beim DFB gewesen ist?
Ja, ganz schwierige Sache. Ich glaube, für ihn auch ja ein bisschen eine Risikoaufgabe, weil er auch ein bisschen was verlieren kann von seinem eigentlich ganz guten Ruf. Ja, die letzten Länderspiele, brauchen wir drüber reden, war natürlich Käse. Aber er gibt sich ganz gut, er ist ja schon jemand, der mit seiner Art ein paar Leute auch mitziehen kann, würde ich behaupten, mit seiner offenen Art, mit seiner kommunikativen Art. Das finde ich ganz gut, das passt ganz gut zum DFB. Man muss sehen, also das wird alles davon abhängen, wie die EM läuft. Ne? Wenn er da jetzt eine einigermaßen gute EM spielt, dann würde es alle sagen, Nagelsmann hat es gut gemacht. Wenn er jetzt in der Vorrunde ausscheidet, dann ist er der Depp der Nation. So einfach ist es.
Am 26. März geht es Deutschland gegen die Niederlande und davor am 23. März spielt man in Frankreich zwei Freundschaftsspiele. Ich glaube, da wird man schon so ein bisschen auch sehen, ob es Verbesserungen gegeben hat oder wo die Nationalmannschaft steht oder was eigentlich auch auf sie zukommt, wenn es jetzt zur Euro und Richtung Euro geht. Bist du bereit auf die, also mir wurde das übertragen, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber die offizielle Kader, es ist jetzt alles anders beim DFB. Der Kader wird jetzt mit Daten zusammengestellt, rein KI-basiert, auf die beiden Spiele berechnet, nämlich Holland und Frankreich. Bist du bereit für die offizielle Bekanntgabe des Kaders?
Ich kann es kaum erwarten.
Fangen wir mit dem Tor an. Marc-André Ter Stegen, Manuel Neuer sind im Tor. Auf der Fullback-Position Maximilian Mittelstädt, Benjamin Henrichs, Mitchell Weiser und Robin Gosens. Centerback ist Mats Hummels, Nico Schlotterbeck, Matthias Ginter und Jonathan Tah. Und wenn wir dann in die Defensive im Mittelfeld, Defensive zentrales Mittelfeld, Toni Kroos, Pascal Groß, Joshua Kimmich, Anton Stach, Leon Goretzka und Ilkay Gündoğan. Angreifendes Mittelfeld, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Julian Brandt. Und auf den Außenpositionen bzw. auf den Stürmerpositionen Leroy Sané, Dennis Undav, Marvin Ducksch, Chris Führig und Maximilian Bayer.
Ja, bin sprachlos. Wer fehlt denn? Also ist natürlich schwer jetzt alles. Kai Havertz fehlt zum Beispiel, halte ich für einen mutigen Call.
Ja.
Thomas Müller fehlt, halte ich auch für einen mutigen Call.
Ja.
Auch, klar, ne, er mit seinem Charakter ist es vielleicht KI-technisch schwer zu berechnen, aber ich glaube, er kann menschlich der Mannschaft, er wird seine Erfahrungen sehr, sehr viel geben. Deshalb ist er für mich ein gesetzter Spieler dieser Mannschaft. Wer fehlt denn noch von den großen Namen? Das war jetzt im Schnelldurchlauf, nicht leicht mitzumerken.
Also verglichen zum letzten Mal, der letzte Kader war Baumann, Blaswig, Ter Stegen und Trapp. Das war ja logischerweise, weil Manuel Neuer zu dem Zeitpunkt noch nicht fit war. Da hatten wir in der Abwehr Gosens, Henrichs, Rüdiger, Hummels.
Rüdiger fehlt auch,
in der Tat. Tah ist da, Malik Tchao ist nicht in dem Aufgebot, Niklas Süle in der Tat auch nicht. Robert Andrich ist nicht dabei. Kai Havertz, Jonas Hofmann, Felix Metscher, Serge Gnabry.
Gnabry ist auch so ein Name, ja, stimmt.
Thomas Müller.
Haben wir ein paar.
Also interessant auf jeden Fall. Ihr könnt ja mal, wir werden das natürlich in den Social Media Kanälen auch genauso veröffentlichen, gerne mitdiskutieren und sagen, was ihr davon haltet. Packen wir natürlich mit rein. Und ansonsten, Schalke. Das haben wir schon mal festgestellt. Schafft es auch ohne AI nicht abzusteigen?
Ja, ganz locker würde ich fast sagen, aber ich habe es mir nur noch verkniffen. Aber ganz locker wird es nicht.
Aber glaubst du, manchmal ist es dann ja auch wirklich so ein Schalter, der da umgelegt wird, ne? Nicht ein Schalker, der umgelegt wird, sondern ein Schalter, der da umgelegt wird. Glaubst du, dass eben so ein Sieg wie gegen St. Pauli genau das mit dieser Mannschaft macht? Wieder an sich glauben, wieder ein Erfolgserlebnis haben?
Das wurde uns heute auch so vermittelt bei der Pressekonferenz, dass das Gefühl besonders gut sei und das ist ja sonst nicht so gut wie jetzt in der Trainingswoche. Aber es gibt so oft Auf und Ab in dieser Saison. Man hat so oft gedacht, jetzt haben sie das mal geschafft und jetzt könnte der Wendepunkt sein. Und dann war Schalke wieder Schalke und hat doch alle enttäuscht, die je an sie geglaubt haben. Also das wäre, es würde mich nicht wundern, wenn sie jetzt auch ein Heimspiel gegen Paderborn mit 0-3 verlieren und spielen wie der Letzte überhaupt. Also es ist der Mannschaft alles zuzutrauen, positiv wie im Negativen.
Ich bin sehr gespannt. Danach kannst du ja mal gucken, ob du mich sozusagen und mich und die AI auslachst oder ob doch das ein oder andere Richtige da drin war. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mit dir zu reden, Robin.
Ebenso, vielen Dank. Ich bin gespannt auf Dominik Drexler als Verteidiger. Das wird mir wahrscheinlich super freuen.
Ich auch. Ich glaube nicht, dass er spielen wird, aber das ist ja am Ende des Tages, man kann es halt nicht nur an einem einzigen Baustein festmachen, dass die AI nur recht hat oder nicht, sondern es hat ja auch was mit Simulation, mit Wahrscheinlichkeitsrechnung und eben mit einer möglicherweise anderen Betrachtung von Daten und von Positionen auch von Spielern zu tun, als man das möglicherweise mit dem menschlichen Auge selber sieht.
Eben, manchmal ist man da unterlegen als Mensch.
So ist es. So ist es. Robin, Grüße nach Essen. Schön, dass du da warst. Dir ein schönes Fußballwochenende.
Vielen Dank.
Und bis bald auf jeden Fall.
Bis bald. Dankeschön.
Ciao. So, und dann habe ich zum Abschluss noch ein paar für eure Tipprunden noch ein paar Informationen, nämlich den Blick auf den Spieltag und ein paar Infos, wie denn am besten beispielsweise gespielt werden sollte. St. Pauli, habe ich ja heute im Daily schon verraten, spielt ja im Heimspiel oder wie es anders heißt, im großen MML-Daily-Gipfeltreffen gegen Hertha BSC. Lena ist mit dabei und auch wenn sie es vielleicht nicht hören will, aber 3-4-3 ist die Formation, die St. Pauli spielen sollte. Dann liegt die Tordifferenz bei plus 1,87. Das heißt, das sieht also auf jeden Fall aus nach einem Sieg für den FC St. Pauli, zumindest wenn man so spielt. Die AI empfiehlt den Bayern im Heimspiel gegen Mainz einen 4-3-3 als Formation und sieht eine Tordifferenz von 2,53. Und Bremen wiederum sollte im 3-5-2 spielen gegen Borussia Dortmund. Allerdings ist das, wenn überhaupt, ein Unentschieden drin. Minus 0,5 ist die Tordifferenz, wenn Bremen 3-5-2 spielen sollte. Und dementsprechend Tendenz leicht in Richtung Dortmund, kann aber auch unentschieden sein. Und wenn wir mal rübergucken nach England in die Premier League, Arsenal spielt ja gegen Brentford. 4-2-3-1 ist die Formation, die gespielt werden sollte. 1,75 ist da die Tordifferenz und dann natürlich der absolute Knaller. Liverpool spielt am Sonntag und zwar gegen Manchester City. Die Formation, die empfohlen wird, ist 4-3-3. Allerdings sieht man ganz leicht, also es riecht nach Unentschieden, Tordifferenz pro Manchester City, minus 0,2 aus der Sicht von Liverpool. Jetzt wisst ihr alles und wisst über alles Bescheid. Und dementsprechend kann ich euch jetzt nur noch viel Spaß bei Schalke, viel Spaß natürlich mit der Nationalmannschaft, aber vor allen Dingen mit euren Lieblingsspielen am Wochenende wünschen. Und verabschiede mich für die nächsten 2 Wochen. Dann kommt Mike mit AI zurück. Ich bin Mike Nöcker für Fußball MML und wünsche euch ein fantastisches Wochenende. Mike mit AI.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.